Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird, mit Fabian Wirth.
Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben und noch mehr freue ich mich, meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, lieber Michael Reh.
Ja, ich grüße dich. Hallo. Guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Michael. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir in einen Austausch gehen können. Bei dir ist ja momentan sehr, sehr, sehr viel los. Da kommen wir auch noch gleich zu, mal lieber. Und ich habe bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste immer so ganz kurz vorstellen. Okay. Deswegen sei doch mal so lieb und stell dich ganz kurz vor.
Ach, ich soll mich auch noch.
Ja, ganz kurz, ganz kurz.
Okay, ja, mein Name ist Michael Reh. Ich bin 140 Jahre alt, gefühlte, zumindest heute Morgen. Ich lebe in Amerika, hauptsächlich in Miami Beach. Ich bin Fotograf und seit 3 Jahren auch professioneller Autor und habe einige Bücher geschrieben und mein neues Buch, Die Neuen Gebote, erschienen gestern und darüber reden wir heute auch ein bisschen. Ansonsten, wie gesagt, bin ich Modefotograf und mache hauptsächlich Mode-Beauty und schreibe lustige Bücher.
Das auf jeden Fall.
Und ich bin Sternzeichen Löwe, ich bin Single und habe weiße Haare.
Michael, erstmal nochmal Gratulation zu deinem neuesten Buch, Die Neuen Gebote, wie du schon gesagt hast, gestern in Deutschland erschienen, rausgekommen. Mhm. Jetzt hast du gerade so leicht sarkastisch gesagt, ich schreibe lustige Bücher.
Ja.
Natürlich hat es dieses Buch ganz schön in sich. Die Neuen Gebote ist jetzt kein ja, ich sag jetzt mal komödisches Buch, sondern da geht es halt um ein sehr, sehr ernstes Thema. Mhm. Und ich glaube, da sind ja auch, und ich bin mir sicher, da sind dir eine Menge Menschen dankbar, dass du dieses Buch veröffentlicht hast. Mhm. Weil ich möchte, bevor wir damit anfangen, ein Zitat von dir gerne mit einbringen, was ich sehr, sehr passend finde zu dem Ganzen. Okay. Ja, und du hast so schön mal gesagt, du kannst nicht ändern, was passiert ist, aber du kannst lernen und ändern, wie du damit umgehst. Und ich denke, das Zitat von dir ist sehr, sehr passend zu dem Buch. Weil bevor wir auf das Buch kommen, das werden wir im Laufe des Podcasts kommen, muss man dazu sagen, dass dir natürlich, und ich freue mich und bedanke mich auch bei dir, dass du so offen darüber sprichst und dass du auch den Mut aufbringst, darüber zu sprechen und vor allem auch für andere Menschen ein Vorbild bist. Mhm. Weil Schweigen ist niemals eine Option. Ich denke, da sind wir uns beide sicher. Mhm. Muss man dazu sagen, dass du in deiner Kindheit, ich sag jetzt mal, leider gewisse Dinge durchlebt hast, die natürlich extrem hart sind und da sprechen wir jetzt auch drüber, gewisse Dinge sind, die auch gern heutzutage noch totgeschwiegen werden. Warum?
Oh ja.
Weil es ein Thema ist, was sehr, sehr unangenehm ist. Ich sag's ganz offen und ehrlich, ich denke, da sind wir uns beide, es ist okay für mich, dass ich sagen kann, du bist als junges Kind, als Kind von deiner eigenen Tante über Jahre lang missbraucht worden.
Ja, also bevor wir damit anfangen, ne? Also ich habe überhaupt keine Berührungsängste und du kannst ganz offen und ehrlich und ohne Probleme über alles, ich bin da vollkommen nicht schmerzbefreit, aber ich arbeite seit 3 Jahren ganz bewusst öffentlich als Aktivist und Aufklärer, was sexualisierte Gewalt und Missbrauch betrifft. Ich selber bin als Junge, ja, als kleiner Junge, ich war 4,5, über 8 Jahre, also nicht jeden Tag, aber über 8 Jahre lang von meiner Tante sexuell missbraucht worden. Also ich habe sexualisierte Gewalt erlebt. Das ist der neue offizielle Term. Das ist ja in Deutschland immer so. Mhm. Ne? Also du musst dich immer ganz, ganz konkret und ganz, ganz, ganz gewählt und bewusst ausdrücken. Also sexualisierte Gewalt, Missbrauch. Bis ich 12 war. Genau, das habe ich persönlich erlebt. Und um es ganz kurz zu machen, das Thema ist ja sehr schwierig und es wird heute auch noch Es ist ja schon fast normalisiert, dass wir über dieses Thema nicht sprechen, aber dass es in unseren Köpfen ist und dass es überall in der Gesellschaft da ist, dass es ständig passiert, dass die katholische Kirche nichts dagegen tut, obwohl da sehr viel Missbrauch stattfindet, dass mein neues Buch nicht im Buchhandel ist bei Thalia, weil es eben nicht kommerziell genug ist. Das heißt, Aufklärung, die ich ja betreibe, zum Beispiel mit den neuen Geburten, mit meinem neuen Buch, sind Aufklärungsbuch und ein Leitfaden für überlebende Familie und Freunde. Da fängt schon der Stopp an, da können wir aber nachher noch in Ruhe drüber sprechen. Aber das ist meine Aufgabe und das versuche ich zu tun. Ich versuche da aufzuklären und das Thema aus dieser E-Bash-Muddel, ich möchte nicht drüber reden, Ecke rausholen. Weil es ist nicht nur so, dass, es ist ja immer so, dass die offiziellen Zahlen genannt werden, 16.000 Fälle pro Jahr in Deutschland. Nein, das ist falsch. Es sind 16.000 Fälle, die vor den, die juristisch belangt wurden, wo es zu einer Gerichtsverhandlung kam. Da musste aber erstmal hinkommen. Die Weltgesundheitsorganisation ging zum Beispiel im Jahre 2019, sorry, ich bin ein bisschen im Jetlag, ich bin erst vor 3 Tagen gelandet. Mein Kopf und 10 Uhr ist nicht meine Zeit, aber
alles
gut.
Gut.
Im Jahre 2019 ging die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, von allein in Deutschland 300.000 Fällen aus. Und das war vor der Pandemie. Also dieses Thema betrifft jeden 30. Deutschen, jeder Schulklasse, also jeden 30. Deutschen passiv oder aktiv, also primär oder sekundär. In jeder Schulklasse sitzen 2 Kinder, die davon betroffen sind. Es ist ein Thema, was uns alle betrifft und keiner redet drüber. Und ich habe mich entschlossen, vor 3 Jahren habe ich meinen autobiografischen Roman Katharsis veröffentlicht und bin dann, das ist zwar ein doofer Ausdruck wie die Jungfrau zum Kind, also ich bin da so unverhofft reingeschlittert in diesen Status eines Aktivisten, weil ich habe gedacht, naja, ich veröffentliche mein Buch, erzähle in einem Roman, was mir passiert ist, versuche zu erklären, was Missbrauch bedeutet, sexueller Missbrauch, sexualisierte Gewalt für denjenigen, dem es passiert, aber auch für die gesamte Familie, weil das betrifft ja dann immer die gesamte Familie. Entschuldigung. Und dann stelle ich das vor und war im Kölner Treff bei Bettina Böttinger. Und dann fliege ich wieder nach Hause. Und dann kam die Pandemie, da konnte ich nicht fliegen. Da war ich dann gefangen auf dem Deich in Norddeutschland. Konnte aber die ganze Pressearbeit machen, ne, konnte sehr viel dann Katharsis bewerben oder für dieses Thema mich öffentlich machen und habe dann irgendwie im Laufe der nächsten Monate ein paar tausend E-Mails und Messages bekommen von Betroffenen oder von Menschen, die jemanden kennen, der das erlebt hat als Kind und die damit nicht umzugehen wussten. Und dann habe ich gedacht, okay, dann habe ich 2 Romane geschrieben, Asta und Konrad, also so ein bisschen wo es auch um Strukturen geht und Familie und warum jemand mordet zum Beispiel oder warum jemand nicht darauf reagiert, wenn er einen Mörder kennt und solche. Das ist das, was mich interessiert, warum wir Dinge tun, wo die Strukturen liegen und wie man was ändern kann. Du hast gerade gesagt, du kannst nicht ändern, ich muss es gerade mal selber lesen, du kannst nicht ändern, was passiert ist, aber du kannst ändern, wie du damit umgehst und du darfst neue Wege gehen. Und das ist mein Leitspruch. Sobald ich erkenne, warum ich Dinge tue oder warum mir Dinge passiert sind, welche Strukturen sich daraus entwickelt haben und warum ich mich so verhalte heute, wie ich mich verhalte, wenn ich das erkenne, dann kann ich das ändern.
Genauso.
Und dann habe ich noch ganz kurz das zu Ende und sorry, ich quatsche immer viel, aber und dann habe ich gedacht, okay, ich würde gerne Menschen wirklich helfen, das ist mein oberstes Anliegen und habe diesen Ratgeber, diesen Leitfaden, Ratgeber ist es nicht, nur ein Leitfaden geschrieben. Und da geht es genau um dieses Ding, warum es passiert was mit dir, was macht es mit dir, bewusst und unbewusst. Und das muss jetzt nicht nur sexueller Missbrauch oder sexualisierte Gewalt sein, das können Traumata sein. Aber ich denke, da liegt die Lösung und der Knackpunkt für unsere Probleme. Wenn man weiß, warum der pavlovsche Hund sabbert, ich hoffe, das empirische Experiment sagt was, Pavlovscher Hund. Wenn man weiß, warum der sabbert, dann kann man das ändern.
Genauso ist es. Deswegen habe ich auch am Anfang des Podcasts auch gesagt, dass du auch in Lösungen denkst und dass dieses Buch auch ein Ratgeber ist und auch eine Hilfe für Menschen, die Dinge erlebt haben. Was mich natürlich brennend interessiert, ich meine, das ist ja ein wahnsinnig langer Zeitraum gewesen, 8 Jahre. Und das Brutale an der ganzen Geschichte ist, dass es ja genau der Zeitraum ist, wenn sich ein junger Mensch, ein Kind entwickelt, entwickelt in gewisse Richtungen. Was mich jetzt interessiert ist, und das ist, wie gesagt, nicht negativ oder böse gegenüber deinen Eltern gemeint.
Ja.
Ich meine, du hast ja, wenn sowas passiert, Kinder verändern sich, Kinder werden introvertiert, Kinder ziehen sich zurück, haben deine Eltern nicht gemerkt, und es ist kein Vorwurf gegenüber deinen Eltern, haben die nicht gemerkt, dass der junge, kleine Michael sich in seinen Wesenszügen komplett verändert hat?
Natürlich. Ja, pass auf, da gibt es verschiedene Umstände, muss man dazu in Betracht ziehen. Erstmal den historischen Kontext. Mir ist der Missbrauch Ende der 60er Jahre passiert. Ja, ich bin Jahrgang 62. Das heißt, es fing so 1966, 67 an und ging bis 74. Das war eine andere Zeit. Ich komme aus einem sehr katholischen Elternhaus. Meine Eltern waren traumatisierte Kriegskinder. Mein Vater ist selbst Überlebender von Missbrauch gewesen, hat das aber komplett verdrängt. Der ist von der gleichen Frau missbraucht worden, von einem älteren Nachbarsjungen und von einem Mann auf einem Bauernhof, wo es gab damals sowas wie Kinderlandverschickung. Mhm. Mein Vater ist ein Kriegskind, wurden die Kinder aufs Land verschickt. Ne? Mhm. Das heißt, daher kommen meine Eltern, plus aus einem sehr katholischen Kontext. Weißt du, bist du evangelisch oder katholisch?
Ich bin katholisch.
Ah ja, gut, dann kennst du das auch. Ne? Also ich bin genau und komme aus so einem Haus, wo Sünde und der liebe Gott sieht alles und Entschuldigung, du musst dir vorstellen, meine Eltern haben geheiratet, standesamtlich, also das finde ich so zum Beispiel, das ist so ein Symbol für meine Eltern, die haben geheiratet, standesamtlich, und dann haben die aber erst 9 Monate später kirchlich geheiratet und haben 9 Monate zusammengelebt, in einem Bett geschlafen und die Ehe nicht vollzogen, weil es eine Sünde gewesen wäre. Mhm. So waren meine Eltern drauf, also gut, jeder wie er will. Die waren also sehr fremdbestimmt von der Kirche. Plus, was ich gerade gesagt habe, es war ein sehr unemotionaler Haushalt bei uns. Also ich bin von meinem Vater nie angefasst worden. Ja, also Küsschen oder so oder Schmusen oder mal drücken, das kenne ich überhaupt nicht als Kind von ihm. Mal von meiner Mama schon eher. Aber als der Missbrauch anfing, die haben mich dann zu ihrer älteren Schwägerin gegeben, ne? Und sind dann irgendwie waren mit Kolpingsverein unterwegs oder mal tanzen am Wochenende, was der Geier, was die gemacht haben. Und haben mich zu dieser Frau gegeben, die älter war. Und meine Tante hatte eben nicht nur meinen Vater bereits als Kind schon in ihren Fängen, sondern auch noch einen anderen Cousin von mir, die stand auf kleine blonde Jungs. Um es ganz klar, ja, wir dürfen hier ganz offen reden. Ne?
Ich bitte drum, wir sind bei klarer Wahrheit.
Ich finde, man muss diese Sachen benennen. Ich bin auch gerade in Dortmund, ich komme ja aus Dortmund, ich komme vom Ruhrpott und bin auch jetzt hier in Dortmund, weil ich morgen fürs ZDF was mache und am Donnerstag, dem 20.04. Zum Beispiel auch bei Volle Kanne im ZDF, das ist ein Morgenmagazin, da sitze und über dieses Thema rede, was ich ganz toll finde. Also ich komme aus so einem Elternhaus und natürlich habe ich mich verändert, aber du musst bedenken, dass das Thema Missbrauch damals ja noch, das gab es überhaupt nicht. Dass der Pfarrer in unserer Gemeinde kleine Mädchen anfasste, das wusste jeder, ja, aber das war halt so. Und dass meine Tante kleine Jungs missbrauchte, das wusste keiner. Aber ich habe mich insofern verändert, dass ich, heute würde man sagen, also ich wurde depressiv, ich habe mich nicht mehr anfassen lassen, ich habe nicht mehr gegessen und also ja, das ist so unglaublich eigentlich, weil ich, wie gesagt, ich bin gerade in Dortmund und ich habe diese ganze Woche Promo fürs Buch und ich bin sehr in diesem Thema und das ist natürlich sehr emotional für mich gerade in meiner Heimatstadt. Und ich stand gestern vor dem Haus meiner Tante, das immer noch steht, die ist vor 5 Jahren verstorben, mit den Ruhrnachrichten, hier, das ist so wie Berliner Zeitung oder ne, so. Und stand davor, ne, und der fragte mich das auch, ne, und ich stand davor und mir kam so das Wasser hoch, ne, mir kam so der Schmerz hoch, weil ich dachte, warum hat denn keiner was gemacht, ne? Aber du musst es im historischen Kontext sehen. Meine Eltern haben mich dann in ein Kinderheim gegeben, was natürlich nochmal eine Bestätigung war, dass ich schuld bin an der ganzen Sache. Das sind die ganzen Strukturen, wie Missbrauch funktioniert. Du wirst isoliert, die Scham und die Schande, das wird alles auf dich zurückgeworfen. Das passiert auch Erwachsenen, die jetzt mit dem Thema dann sich konfrontieren oder konfrontiert werden. Weil ich habe das zum Beispiel auch verdrängt ab dem 12. Lebensjahr, bis ich Anfang 20 war, weil bei mir nicht nur die sexualisierte Gewalt stattfand, sondern eben auch eine Todesdrohung. Meine Tante hat immer gesagt, sie bringt mich um, wenn ich das erzähle. Und deswegen habe ich das vollkommen verdrängt. Das kam dann erst so als junger Mann wieder hoch. Und dann hat es nochmal 20 Jahre gedauert und Therapie, bis ich dann wirklich meine Familie gestellt habe, mich gestellt habe und dann auch ein Buch drüber geschrieben habe.
Genau. Was ich so krass finde, und das hast du gerade sehr eindrucksvoll beschrieben, und das ist ja auch das krasse, traurige, dass Kinder in dem Augenblick, wenn etwas passiert, ob sie jetzt gemobbt werden, ob sie missbraucht werden, dann die Schuld bei sich suchen. Und das Schlimme ist ja, dass ja dieser Gedanke, dieses Schuld bei sich suchen, bei dir ja sogar noch verstärkt worden ist, in dem Augenblick, wo du dann ins Heim abgeschoben worden bist.
Ja,
Ja.
klar, das ist so eine Schuldzuweisung, ne?
Ja.
Das passiert ja auch ganz häufig. Schuldzuweisung. Also es gibt so ganz bestimmte Fachbegriffe und Termini, die bei sexualisierter Gewalt, sexuellem Missbrauch, Entschuldigung, auf viele zutreffen. Und Schuldzuweisung ist eins, weil natürlich der Täter, ganz, ganz klar, sind ja erwachsene Menschen, die auch ganz bewusst und intelligent ist das falsche Wort, aber geschickt die Opfer instrumentalisieren. Ich zum Beispiel jetzt als, aber von Anfang an, ich habe ja sehr lange in Amerika gelebt oder lebe ja immer noch seit 30 Jahren. Da gibt es den Begriff Survivor, also Überlebender. Den habe ich schon ganz früh gelernt, Anfang der 90er Jahre. Und ich bin ein Überlebender von sexuellem Missbrauch, ich bin ein Opfer. Ich bezeichne mich nicht als Opfer, weil ich bin gehe ganz, ganz strikt und konkret meinen Weg. Ich benenne meine Tante, die heißt Hannelore Reh, die wohnt in Dortmund-Bövinghausen in der Provinzialstraße gegenüber von der Kirche. Ich finde es wichtig, den Täter zu benennen oder die Täterin. Was nochmal dazu kommt, dass bei Missbrauch, wir bleiben jetzt mal bei dem Thema bei dem Begriff Missbrauch, da müssen wir nicht immer sexualisierte Gewalt sagen, Missbrauch, dass ich ja ein Tabu in einem Tabu erlebt habe, das heißt, dass eine Frau missbraucht, das können sich viele Leute nicht vorstellen, aber jeder fünfte Täter ist eine Frau, ist eine Täterin. Ja, also jede fünfte Tat, nicht jede fünfte Tat, aber jeder fünfte von fünf Tätern ist einer eine Frau. Du weißt, was ich meine.
Ich weiß, ja, klar,
Gut, okay.
klar.
Und da sagen die Leute mal, wie kann denn eine Frau missbrauchen oder so, ne? Die hat doch keinen Penis, die kann ja nicht penetrieren oder so, ne? Auch eine Geschichte, die ich ausführlich in den Neuen Geboten erkläre. Es geht ja nicht nur um Penetration. Natürlich, ein Mann hat einen Penis, der kann penetrieren. Dann wissen die Leute, aha, so läuft der Missbrauch. Aber eine Frau kann penetrieren mit Gegenständen, mit dem Finger. Die kann dich zum Oralsex zwingen und solche Geschichten machen. Also es gibt genug Variationen, wie Frauen missbrauchen. Plus, es geht nicht nur immer um den sexuellen Akt beim Missbrauch, sondern es geht um Macht. Und das ist die Macht über das Kind erregt oft den Täter. Und das ist ein weiterer Punkt, den viele nicht wissen. Es gibt so viel, weißt du, das ist das Ding, was ich so merke, ne? Weil ich mich natürlich so intensiv mit dem Thema auseinandersetze seit Jahren. Es gibt so viel Unwissen, was Missbrauch betrifft, bei vielen Menschen. Und da es eben so ein unglaublich emotionales Thema ist, weil Missbrauch findet zu 75% in der Familie statt. Das kommt noch dazu. Es geht ja ans Eingemachte, ans Ureigene, an die Familie, an den Kern, wo man, wie du am Anfang schon sagtest, getragen werden sollte und beschützt werden sollte. Und wenn das nicht stattfindet, ist es ein unglaubliches Trauma an sich schon. Und deswegen gehen auch viele Leute nicht an das Thema ran, verdrängen das. Betroffene, Überlebende, Opfer, also erst Opfer und dann Überlebende. Und ich kriege so viele E-Mails und jeden Tag, ich kriege jeden Tag E-Mails von Menschen, die einen Podcast gehört haben oder den Bericht gesehen haben, den ich gemacht habe in verschiedenen Fernsehformaten, die dann sagen, wow, da spricht ein Mann drüber, ja. Also sowieso auch ein Mann, das kommt ja auch noch dazu, dass ein Mann darüber spricht, ja, dass er missbraucht wurde, wo ich immer denke, und dann, ja, egal ob ich ein Mann oder eine Frau bin, ist ja wurscht. Ich bin von einer Frau missbraucht worden, da breche ich mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich das sage. Ich finde das immens wichtig, dass wir diesen Sumpf trocken legen, ne? Also das.
Das steht außer Frage, lieber Michael. Und du hast gerade etwas sehr, sehr Interessantes gesagt. Dieser Zeitraum des Verarbeitens ging über Jahrzehnte, um es mal ganz freundlich zu sagen.
Bei
Aber
mir, bei
bei
mir,
dir,
ne?
bei dir, genau. Und wir sind ja heute auch im Podcast mit dir gemeinsam, um auch so ein bisschen den Michael kennenzulernen. Und mein
Ja.
Podcast heißt nicht umsonst Klarheit, Wahrheit. Und da geht es auch um den Menschen, es geht um dich. Und man muss ja auch dazu sagen, du hast eine sehr, sehr eindrucksvolle Historie. Bevor ich jetzt ein bisschen über deine Historie eingehe, mein Lieber, hast du natürlich auch vorhin gesagt, du hast angefangen, depressiv zu werden. Das heißt, wo du vorher ein sehr emotionaler Junge warst, wo du viel im Innen warst, warst du am Ende nur noch Schale, nur noch außen. Also auf eine gewisse Art und Weise nur noch als Oberfläche agiert. Und wenn man sich jetzt mal so deinen Lebenslauf anguckt, der, wie gesagt, sehr, sehr eindrucksvoll ist, und das werden auch gleich die Zuhörer verstehen. Ich meine, mein Lieber, du hast ein Studium absolviert zum Medien und im Bereich Medien- und Sprachwissenschaften. Hast dann allerdings, und da würde ich auch gerne wissen, warum, da kommen wir aber gleich nochmal dazu, bist dann allerdings Hair- und Make-up-Artist geworden. Seit den 90ern arbeitest du als Model, beziehungsweise auch als sehr, oder warst Model, aber bist auch gleichzeitig Werbe- und ja, Modefotograf. Und man muss dazu sagen, du hast nicht nur mit Ikonen im Modebereich zusammengearbeitet, sondern, und das ist eine Zahl, die ist schon extrem, du hast über 2000 Coverbilder geschossen für internationale Magazine. Und jetzt kommt meine Frage, mein Lieber, weil Thema Oberfläche. Ich sage jetzt mal, Medien, Sprach und Wissenschaften ist ja so ein Bereich, der geht so mehr in die Tiefgründigkeit. Wenn ich jetzt allerdings an Friseur denke, natürlich die Optik, wir reden von den Haaren. Wenn ich jetzt von Fotografie denke, an Fotografie denke, im Modelbereich ist es die Oberfläche. So, also meine erste Frage, mein Lieber, wie kam es denn, dass du auf einmal vom Studiumbereich, wo ja jeder normalerweise, normalerweise in Anführungsstrichen, ja, in dem Bereich geblieben wäre. Wie kam es dazu, dass du dann, ich sag jetzt mal, in diese oberflächliche Welt, wo du natürlich auch sehr, sehr erfolgreich und mit Leidenschaft dabei bist, sonst wärst du nicht so erfolgreich, aber wie kam es dazu und was hat es mit dem Thema, ich sag jetzt mal, Verarbeiten gemeinsam zu tun?
Okay, ja, du, das ist ja, das ist, ich gucke mir das selber manchmal von außen an und denke so, interessant, wenn man mich nicht kennt oder wenn man das über 40 Jahre nicht mitgemacht hat, so wie ich, ja, nach dem Abi, diese ganze Entwicklung, dann denkst du auch, ich habe neulich mit jemandem gesprochen und habe gesagt, naja, dann habe ich irgendwie gemodelt und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt, dann habe ich Haare Make-up gemacht und dann wurde ich Fotograf und dann war ich in den 90ern mit Cindy Crawford und dann sagt er, ja, jetzt mal stopp hier. Wie du? Ne? So, also, um es zu erklären, das Ganze ist ja über 40 Jahre passiert, das darfst du nicht vergessen. Also das ist eine gute Frage, die du stellst, weil sie so viel Sinn macht. Weil es ist eine Frage, die ich mir natürlich auch selber beantwortet habe. Ich schreibe zurzeit ein neues Buch, was ganz anderes, muss ich kurz sagen. Das heißt, Die Nacht, in der Marlene Dietrich anrief. Das sind 25 Geschichten über berühmte Frauen, mit denen ich Kontakt hatte. Unter anderem Marlene Dietrich, Eartha Kitt, Lauren Bacall. Da kommen dann aber auch Menschen wie Verona Feldbusch, die jetzt Frau Poth heißt, dazu oder Lilo Wanders oder Joan Collins oder Katharina Witt oder hast du nicht gesehen? Alles Leute, Frauen, Cory
Cindy
Schiffer,
Crawford, ne? Cindy
Cindy Crawford.
Crawford, Claudia Schiffer, glaube ich auch, ne? Wenn ich mich nicht ganz
Genau,
irre.
genau, genau. Catherine Deneuve, also es waren genug dabei. So, und diese ganzen Frauen habe ich getroffen, in irgendeiner Form, durch die Arbeit, und habe mit denen sehr interessante Begebenheiten gehabt. Ich meine, wen ruft Marlene Dietrich an? Nicht so viele. Da gibt es eine ganze Geschichte dazu. Und es ist eine Hommage an diese Frauen. Und dann habe ich mir natürlich die Frage, und da ich jetzt diese ganzen Jahre innerlich für dieses neue Buch aufarbeite, kommt genau, und jetzt kommen wir zu deiner Frage, die Geschichte, wie ist das passiert? Also ich hab mein Abitur gemacht, dann habe ich Zivildienst gemacht. Gibt das heute noch? Ich habe keine
Ich
Ahnung.
glaube nicht mehr. Ich glaube nicht mehr.
Also ich habe damals Kriegsdienst verweigert, weil ich dachte, also ich und Soldat, das lassen wir lieber. Und habe dann Zivildienst gemacht in Dortmund. Und bin dann nach Hamburg gegangen und habe romanische Philologie und Medienwissenschaften studiert. Das war damals ganz neu, da gab es so Sprachlabore und da gab es so ein Ding wie Computer. Du musst ja auch mal erstmal, es gab damals kein Handy, es gab damals kein Internet, das gab es ja alles nicht. Das vergessen viele Menschen und gerade Jüngere, die mir dann sagen, wie, hast du mal ein Foto von Cindy Crawford und dir und so? Und dann wo ich so denke, ja, ein Polaroid. Weißt du, also das wurde, ich komme ja aus einer analogen Erlebniswelt. Und diese ganzen also Influencer und wie heißt denn das da, Instagram und Gedöns, ich mache das ja auch, aber ich rede ja jetzt mit dir, ich muss jetzt kein Selfie machen, dass ich mit dir rede, um zu wissen, dass es passiert. Du weißt, was ich meine, großer Unterschied.
Hundertprozentig, ja.
Aber das ist so eine, das ist so eine Geschichte, die was auch mit dem Alter und mit der Zeit zu tun hat. Anyway, also ich komme aus einer analogen Welt. Und da ich kein Geld von zu Hause bekam, da mein Vater also mir damals sagte, so nach dem Motto, O-Ton, du landest als Stricher am Hauptbahnhof und solche Geschichten. Also mein Vater war kein sehr liebevoller Mensch. Der hat mich dann also rausgeschmissen, auf gut Deutsch gesagt, und mich dann auch enterbt später, als er starb. Musste ich Geld verdienen und da ich ein ganz schnuckeliger 22-jähriger blonder Junge war, gut aussehend, wie auch immer, habe ich gemodelt und habe mein Studium damit verdient. Ich mochte das auch sehr gerne, weil das eine schöne, ich glaube heute aus meiner heutigen Sicht, war das natürlich auch so ein Eintauchen in so eine Welt. Du musst auch bedenken, das war eine andere Zeit, das war Mitte der 80er Jahre, das war eine Enklave. Wenn du da reinkamst, es gab zwei deutsche Männer, die Modell waren zu der Zeit in Hamburg. Das war, ne, also jemand anders, Tibor Emen hieß der und ich. Ja, wir waren die deutschen Modelle beim Model Team. Sonst waren das nur Ausländer. Und dann bist du da reingekommen und dann hast du mit den Menschen gearbeitet und bin ich nach Paris gegangen. Da war ich bei Glamour, bei einer großen Agentur. Dann war ich in Mailand und hast du nicht gesehen. Und habe studiert. Ich war dann auch 2 Jahre in Paris. Ich habe da ein Stipendium bekommen an der Sorbonne, habe da studiert, aber habe natürlich mehr Kaffee getrunken und das Leben studiert. Ne, so. Und das war gut für mich. Das war gut für mich auch als Ausgleich zu dem Trauma, das ich als Kind erlebt habe, hatte. Und ich wurde anderweitig bestätigt. Natürlich war das oberflächlich. Aber das kommt auch noch, das ist auch noch so eine Sache. Die Leute sagen, ja, Fashion Business und aber ich habe so tolle Leute kennengelernt über die Jahrzehnte und so intelligente Menschen und so wunderbare Menschen, die mich immer noch so tief berühren. Ich habe gestern zum Beispiel, ich mache auch Foto, Ernstings Family, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eine deutsche Firma, die machen so viel Kinderklamotten, aber die machen Frauenklamotten, sitzen in Coesfeld bei Münster. Die haben irgendwie 2000 Läden in Deutschland und ich fotografiere PR-Fotos für die seit langer, langer Zeit. Und damit habe ich gestern zum Heulen gebracht. Ne? Dann sitze ich da und die unterstützen mich jetzt in meiner Arbeit. Sorry, da hat mir jemand eine E-Mail geschrieben. Die unterstützen mich in meiner Arbeit mit den neuen Geboten. Das heißt, die zeigen Flagge. Ja, als großes Unternehmen sagen wir, stehen für Prävention ein und wir helfen Menschen, die dieses Trauma zum Beispiel erlebt haben. Und das Ganze läuft mit dem Pressesprecher und mit dem PR-Sprecher von Ernstings Family, Marcello Concilio, mit dem ich eben seit Jahren arbeite, der sich auch für dieses Thema setzt. Das heißt, du triffst immer wunderbare Menschen, intelligente Menschen, die in einem Fashion-Zirkus arbeiten oder in einem großen Betrieb oder wie auch immer. Also ich meine, ich habe auch von Peter Lindberg bis Bruce Weber, ich weiß nicht, ob die Namen hier in Deutschland so bekannt sind, ich habe wunderbare Artdirektoren gelernt, ich habe tolle Models kennengelernt. Also ich habe sehr, 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 sehr viel gelernt von diesen Menschen. Ich habe auch zum Beispiel von Verona Poth, ehemals Feldbusch, mit der ich fast ein Jahr als ich Haare Make-up gemacht habe, damals Ende der 90er Jahre noch unglaublich viel gelernt. Ne? Die Leute denken immer Dinge über Menschen oder über was. Nee, das sind ganz tolle, viele wunderbare Menschen, die mich sehr beeinflusst haben und ich bin unendlich dankbar, dass ich das erfahren durfte. Und deswegen bin ich in diese Szene reingekommen, um auf deine Frage zu antworten.
Ich finde es auch, ich freue mich auch sehr für dich und das ist ja auch das Schöne, nein, es ist ja auch das Schöne bei dir, man merkt, dass es eine Leidenschaft ist. Man merkt, und wie gesagt, ich weiß es ja auch, heutzutage sagt man auch, Netzwerk ist die größte Währung. Ja? Insofern ist es ja wunderbar, dass du ein Netzwerk hast und natürlich auch mit diesen Menschen ein gutes Verhältnis hast. Worauf ich hinaus will, ist, und du hast ja auch diesen Prozess, diesen jahrelangen Weg beschrieben, weil ich sag mal, die Modewelt, und ich liebe Mode, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin modeverrückt. Ach. Ja, ich liebe modeverrückt. Ja, Klamotten verkaufen, hör bloß auf. Da möchte ich gar nicht drüber sprechen, mein Lieber. Pass auf. Aber die Sache
ich ist, überhaupt nicht. Ich muss ja jetzt einkaufen gehen.
Ja, das
ich was zum Anziehen habe. Ja. Ich hasse es. T-Shirt und Jeans, I hate it.
Ja, ich weiß.
Pass auf. Kein Einkaufmensch.
Ich mache Folgendes zurück. Man sagt ja, dass die Modewelt eigentlich sehr oberflächlich ist. Natürlich gibt es auch, ich bin jetzt nicht in der Branche drin, du kennst die Branche, du bist da groß geworden. So. Was ich mich allerdings frage, ist, weil es wurde ja nie auf dich tiefgründig eingegangen. Es wurde ja immer nur, ich sag jetzt mal, du wurdest, ich sag's jetzt mal ganz ernst, hin und her geschoben. So, du wurdest
ja,
von
ja,
dem Vater.
Du ja, wurdest, als Model hast du da vollkommen recht. Deswegen habe ich auch aufgehört zu modeln.
Genau. Und jetzt kommt der Punkt, du wurdest von deinem Papa als nicht gut genug empfunden. Dir wurde gesagt, du hast vorhin gesagt, du wirst als Stricher auf der Straße landen.
Ja, das hat er gesagt.
So, das heißt, dein Selbstwert, du weißt ja mal, Thema Selbstwert, wurde komplett kaputt gemacht. Und jetzt kommst du auf einmal als sehr gut aussehender Mann in eine Welt, wo du gesehen wirst, aber wo eigentlich, so sage ich es mal ganz offen frei, nicht Michael als Mensch, als Seele gesehen wird, sondern das Äußere. Es ist natürlich, hat dich gestreichelt, dass du gesehen wirst, dass du im Mittelpunkt standest.
Weil du, ich war Mitte 20.
Ja, ja.
Heute kann ich dir sagen, ist mir das Schnurzpiep egal. Ich möchte auch heute kein Model sein oder diese ganze Fashion-Scene, wie auch immer, oder weiß ich nicht, ich werde hier immer so als Starfotograf in Deutschland gehandelt, bla bla bla. Dieser ganze Zirkus und Heidi Klum und Pamela Anderson und Lamberts Kalender und Armani und hast du nicht, was ich alles gemacht habe, toll, thank you, I'm privileged and I'm very thankful. Aber wie gesagt, du musst es auf diese Zeit sehen. Und mit Mitte 20 fand ich das total geil. Im Stern zu sein oder weiß ich nicht, für Burda zu modeln oder für Comme des Garçons über einen Laufsteg zu laufen. Ich fand das super, es war toll. Ja, heute würde mich das nicht mehr interessieren.
Ja, weil du hast es erlebt. Aber eine andere Frage, dann frage ich mal ganz offen direkt, wenn zum damaligen Zeitpunkt Michael Mitte 20, Anfang 30, wo er noch nicht für sich verarbeitet hat, weil der Verarbeitungsprozess ging ja eigentlich erst sehr viel später los. Wenn Michael damals befragt worden wäre.
Ja.
Über gewisse Dinge.
Ja.
Hättest du darüber sprechen können und hättest du es verhandeln?
Nein, natürlich nicht. Also ich hätte, das dauert, ne? Also das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt öffentlich bin und ganz konkret über dieses Thema rede, weil ich weiß, wie lange das dauert. Und ich möchte Betroffenen und auch Sekundärbetroffenen, also Familien, die Zeit verkürzen und sagen, okay, ich habe es erlebt. Neulich habe ich hier mit meiner Freundin Julia von Weiler von Innocence in Danger, wichtiger Anlaufpunkt für Menschen, denen das passiert ist in Berlin, Innocence in Danger, die sich darum kümmern. Und Julia ist die Pressesprecherin, aber ist auch Psychologin und eine sehr gute Freundin von mir. Und ich liebe sie sehr, ist eine ganz wunderbare, tolle Psychologin und Frau. und da, mir wird hier einmal ein Experte zur Seite gestellt.
Was wichtig ist.
Ich bin ja kein Doktor. So. Und da sagt sie, tja, ich habe es studiert, dir ist es nur passiert. Und was ich als Spaß, also inzwischen bin ich natürlich auch ein Experte für die Geschichte, aber das hätte ich mit 30 und auch mit Anfang 40 gar nicht leisten können. Zum Beispiel, ich habe Katharsis, mein Roman Katharsis, wo ich ja meine Geschichte als Roman verpackt habe, der kam, den habe ich geschrieben mit Anfang 40, 42. Von 40 bis 45. Also das hat ein paar Jahre gedauert. Ne? Mhm. Und dann habe ich einen Agenten gehabt dafür, Literaturagenten. Und dann war das immer die gleiche Geschichte. Ne? 2008 war das. Der sagte, ja, kein Problem. Der hatte auch schon irgendwelche Bücher schnell in die Spiegel-Bestsellerliste gebracht und hat es nicht gesehen. Und 2008 war die Zeit nicht reif, ne? Das kommt dazu. MeToo hat sehr viel verändert und die Menschen sind heute empfänglicher für dieses Thema, weil es mehr in der Öffentlichkeit steht. Also es hat nicht geklappt, weil es jedes Mal das Gleiche war. Dass mein Buch Katharsis kam, und damals hieß es noch Die Schneekönigin, das war der Arbeitstitel, kam in die Verlagskonferenzen. Und die Redakteure fanden es toll und dann wurde es immer abgelehnt. Es wurde immer abgelehnt. Ja, der ist nicht berühmt genug. Ja, der hat ja gar keinen Bruder, weil ich habe einen Zwillingsbruder in dem Buch, bla 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 bla. Und damals habe ich gedacht, schade eigentlich, ne? Heute weiß ich, wenn das damals rausgekommen wäre, hätte ich damals die Kraft gehabt und das Wissen und das Standing für mich selbst als Mensch in der Reflexion, dieses Thema so zu verarbeiten, so zu besprechen in der Öffentlichkeit, wie ich das jetzt tue. Weil jetzt zum Beispiel mit den neuen Geboten, ich lasse die Hosen runter, um es mal ganz krass zu sagen, also ich rede über meinen Drogenmissbrauch, ich rede über die Folgen des sexualisierten Missbrauchs, was daraus entstanden ist, wie ich mich verhalten habe. Ich lasse die Hosen runter, Ich habe heute Morgen zu meinem Freund Andreas gesagt, wenn ich gerade bin hier in Dortmund, das ist ja auch manchmal so, oh, Himmelaschenswärme, ne? Also ich mache mich schon sehr öffentlich. Aber es geht nicht anders, weil ich muss so offen und ehrlich sein, damit derjenige, dem es passiert, oder jetzt auch im Gespräch mit dir, muss ich ganz klar sein und auch ehrlich sein, weil wenn ich wenn ich dir was erzählen würde, was nicht stimmt, oder wenn ich was schreiben würde, wo ich nicht hundertprozentig dahinter stehe, das merkt. Du weißt, in einem Gespräch miteinander, ja, wenn du ein bisschen sensibilisiert bist für einen Menschen, dann weißt du, wann der anfängt zu flunkern und dann weißt du auch, wenn er wegguckt, dass er ihn nicht mehr interessiert und solche Geschichten. Da musst du ganz ehrlich sein. Und ich hätte das, weiß ich nicht, ob ich vor 15 Jahren die Kraft gehabt hätte und das Know-how. Das ist ein Entwicklungsprozess. Gerade was Entschuldigung, den Prozess des Überlebens von sexualisierter Gewalt, den kannst du nicht forcieren, den kann man auch nicht beschleunigen, da kann man auch nicht schönreden, ich kann auch nicht sagen, hier sind meine neuen Gebote, lies mal, in 3 Wochen ist alles gut. Das geht nicht, psychische Prozesse laufen langsam ab, man muss da sehr viel Geduld haben. Aber ich möchte Menschen, ich habe 30 Jahre dran gearbeitet oder noch länger und ich hoffe, dass ich damit Menschen die Zeit verkürzen kann. Also ich hätte es vielleicht vor 20, 30, bestimmt vor 30 Jahren nicht so hingekriegt und vor 15 Jahren anders. Und deswegen passiert es heute, wo ich als grauhaariger, sonora älterer Herr zum Posterchild für Sexual Child Abuse by a Woman, also als von sexualisierter Gewalt, ich sag mal Posterchild, weil es ja kein anderer Mann macht in Deutschland, wo ich auch mal denke, Kinder, es gibt genug, jetzt macht mal die Klappe auf, aber auch da muss ich sagen, das ist mein Weg und jeder geht anders mit dem Thema um. Ne?
Das definitiv und es muss immer einen Vorreiter geben. Jetzt hast du ein ganz wichtiges Thema angesprochen, Thema Drogenmissbrauch. Ne? Das ist ja, warum nimmt man Drogen? Um sich auch auf eine gewisse Art zu betäuben. Ne? Wie lang ging dieser Drogenmissbrauch bei dir?
140 Jahre.
140, also extrem lang.
Nein, ja. I'm sorry. Ja. Lass mir darüber sollte ich scherzen. Ich habe hab ein ganzes Kapitel. Lies doch einfach mein Buch.
Ja, werde ich, aber wir müssen ja auch ein bisschen mit wissen, nicht wissen, mal lieber.
Da steht das alles drin.
Ja, ja, aber wir wollen auch nicht wissen. Ja, ja.
Das hat Marlene Dietrich mal gesagt. Sagt sie, it's all in my book, read my book.
Ja, klar.
Ah, you want me to pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa.
Ja, ja, ja.
Also, klar, Logo. Ich habe, auch da muss man eben gucken, wann, also um es für Zuhörer jetzt ganz kurz zu erklären, ich rede mal vom Pavlovschen Hund, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, ist ein empirisches Experiment vom Nobelpreisträger Pavlov, ein Russe, und der hat ganz kurz also Hunde gehabt und jedes Mal, wenn die was zu essen kriegten, läutete eine Glocke und irgendwann kriegten sie nichts zu essen, aber die Glocke läutete, Entschuldigung, und der Speichelfluss fing an. So, das ist das Pavlovsche empirische, der Pavlovsche Hund. Und das finde ich ein ganz super Bild. Das hat nämlich was mit Triggern zu tun. Das heißt, die Hunde wurden getriggert. Und das hat ja auch ganz viel mit Missbrauch zu tun und auch mit Drogen. Also warum nimmt man Drogen? Was triggert einen? Und so weiter und so fort. Ich habe bei mir war der Drogenmissbrauch. Also ich habe Kokain konsumiert in den 90er Jahren in New York. Das war auch gang und gäbe in der Szene. Jeder hat rumgeguckt und ja, also es lag überall rum und ich habe das auch mal gemacht, aber das hat irgendwie war, weiß ich auch nicht, hat nichts. Ich dachte nur, bin ein bisschen hibbelig. Und dann habe ich das genommen in einer intimen Situation. Das heißt, ich hatte Sex mit jemandem und da habe ich Kokain konsumiert und da machte es Klick. Ja, das hat für mich so anscheinend eine Tür geöffnet und was alles Quatsch ist, weil Drogen, meine lieben Kinder, gebt fein Acht da draußen. Drogen sind eine Einbahnstraße und bitte lasst die Finger von dem Zeug. Punkt. Ausrufezeichen. Don't do it.
Ganz auch wichtige Information. Punkt.
Ganz wichtig.
Ganz
bitte,
wichtig.
Ja, also auch wenn ich höre, die Partydroge und Molly und Crystal Meth und hast du nicht gesehen, also diese ganzen Geschichten, ja, ach ja, ich nehme, mach das mal weg. Nee. Nee.
Es ist der größte Rotz. Und du hast einen wichtigen Punkt angeschrieben. Du hast gerade angesprochen, in dem Augenblick, wo es zum sexuellen Akt kam, das dann konsumiert worden ist. Und das Interessante ist, das höre ich von sehr, sehr vielen Menschen oder habe ich von vielen Menschen gehört, warum man in dem Augenblick das Gehirn aussetzt und die Hemmungen wegfahren in diesem Augenblick. Und dann, ich sag mal, ein kleines Beispiel. Das kennt fast jeder. Thema Alkohol.
Oh, ich trinke ja überhaupt nicht.
Genau, aber wie oft hörst du es? Wie oft hörst du es? Oh, ich hatte heute einen anstrengenden Tag. Ich trinke mal ein Glas Wein. Oh, heute habe ich es mir verdient, ich trinke ein Glas Bier oder was auch immer. Und das Interessante ist, und jetzt genauso beschrieben hast, das Gehirn funktioniert so, dass es dann gewisse Situationen sofort mit gewissen Aktion verbindet. Das heißt, ich will entspannen, Entspannung, Alkohol. So bei dir. Und deswegen.
Der Pavlovsche Hund.
Pavlovsche Hund, genau. Ist, ja. Jetzt meine Frage an dich. Wie kam es denn dazu, dass du, ich sag jetzt mal, für dich gesagt hast, stopp, ich höre jetzt mit dem Scheiß auf. War es der Zeitpunkt, wo du auch für dich angefangen hast, okay, zu sagen, okay, ich fange jetzt an zu verarbeiten und ist dieser Breakpoint oder wie war das?
Nee, das fing schon früher an. Also ich habe, Entschuldigung. Ich habe einen Frosch im Hals. nee, das kann man auch nicht so in 2 Minuten erklären. Ich würde das so beschreiben, also bei mir hat der Drogenkonsum hatte sehr viel mit dem Missbrauch zu tun, weil ich mich freier gefühlt habe sexuell, wenn ich Drogen konsumiert habe. Auf der anderen Seite habe ich natürlich den Missbrauch fortgeführt, weil ich mich selber missbraucht habe durch die Drogen. Also es ist ein doppelschneidiges Schwert, sagt man
ja,
das?
Sagt ja, sagt man so.
Also two-jagged edge. Und das läuft, glaube ich, bei vielen ab, dass die Missbrauch erlebt haben oder sexualisierte Gewalt, dass wir uns weiterhin missbrauchen. Das Thema ist so, das können wir alles nicht in einer Stunde bequatschen. Ich habe aufgehört oder meine Notbremse gezogen. Ich habe gemerkt, dass ich ein Problem hatte. Ja. Also weil, wenn du Drogen nimmst, irgendwann kommt auch eine körperliche Abhängigkeit. Und das habe ich gemerkt. Und dann habe ich, weiß ich noch, ich stand am 11. Juni, Ende des Millenniums in New York auf der 47. Straße und 6. Avenue nach so einem Meeting und dachte, fuck, ne? Fuck, I've got a problem. Und dann passierte etwas, ich habe einen Film geguckt, 28 Days mit Sandra Bullock. Ich bin ja ein sehr visueller Mensch, deswegen bin ich auch Fotograf. Also ich lerne durch Bilder. Das klickt bei mir. Ich habe auch Katharsis geschrieben, angefangen, nachdem ich Pedro Almodovar gesehen habe. Schlechte Erziehung. Also Bilder und Filme wirken bei mir sehr gut. Also Sandra Bullock, 28 Days, da geht es darum, dass sie also 28 Days in Rehab geht. Ne? Also heißt das Wort Rehab, sagt man Rehab? Entziehungskur hört sich also furchtbar an. Also 4 Wochen, 28 Days. Und da gibt es eine Szene zum Schluss, wo sie lernt, um Hilfe zu bitten. Und du merkst, es gibt so Momente in meinem Leben, die mich sehr emotional machen. Und wenn ich daran denke, an diesen Moment, es geht genau um diesen Punkt. Lass mich 2 Sachen kurz dazu sagen. Es geht darum, wenn du ein Drogenproblem hast oder Abhängigkeit oder sexualisierte Gewalt, um Hilfe zu bitten. Es ist schwierig, gerade für mich, ich bin ja so ein Alpha, ne? Ich bin ja so ein Power-Typ und bin ja auch ein Löwe und ich kriege alles alleine gebacken, ne? Das lernen wir ja auch in dieser Geschichte. Und darum Hilfe zu bitten. Und da habe ich gestanden an dieser Ecke im Juni, am 11. Juni in der Hitze nach diesem Meeting und sagte, I really need help. I really need some help. Und die habe ich dann auch gekriegt. Das hat funktioniert. Ich habe sie dann von außen bekommen, weil ich mich da dazu geöffnet habe. Und jetzt gab es noch einen zweiten Punkt und den habe ich jetzt vergessen.
Ich finde das,
Der
ich
kommt da
finde,
gleich wieder.
Der kommt gleich wieder. Ich habe gerade bei dir gesehen in den Augen, dass du dich gerade sehr
Ja.
emotional zusammenreißen
Achso, das ist
musstest.
der zweite Punkt. Schön, dass du das sagst mit den
Ja,
Augen.
ja.
Ganz wichtig. Auch ein ganz wichtiger Punkt von den neun Geboten. Ich möchte allen, die uns zuhören und und vor allen Dingen auch Männern, ich glaube, Frauen haben da vielleicht eher einen Zugang zu. Aber wenn diese Gefühle kommen, ne, diese Gefühle von, ne, wie du es gerade, du hast es gerade gesehen und wir sind hier nur per Kamera irgendwie, also ich muss mal ganz nah rangehen, damit ich dich erkenne. Aber du hast es gesehen und mitbekommen. Und wenn solche Gefühle kommen, machen die meisten so, also was mache ich? Ich schiebe gerade die Hände weg
Ja,
von mir,
ja.
ja. Also die blocken das ab, weil sie Angst vor diesen Gefühlen haben. Weil die so stark sind, ja. Gerade was Missbrauch betrifft, gerade was Trauma betrifft, gerade was Drogen betrifft, gerade was Enttäuschung betrifft, ja, Liebeskummer zum Beispiel, auch solche Geschichten, ja. Also was ja auch ein immenses Gefühl ist. Das wird weggedrückt. Weil Menschen, nicht die Leute, weil Menschen, und das hatte ich früher auch, Angst vor diesem Gefühl haben. Weil man denkt, man kommt da nicht mehr raus. Die Trauer und der Schmerz sind so groß, dass man nicht da rauskommt. Nein, ich mach genau das Gegenteil und du siehst, wie das funktioniert. Vielleicht jetzt auch in meinem Verhalten. Du kannst es sehen, ihr da draußen könnt es nur hören. Ich atme da durch, ne? Ich akzeptiere das Gefühl. Ich akzeptiere den Schmerz. Ich akzeptiere die Trauer. Ich akzeptiere die Tränen und das Übermanntwerden von dem Gefühl. Und ich sage mal, ja, it's fine, it's okay. Und atme tief durch. Und es passiert in den letzten Tagen extrem häufig, weil ich gebe im Moment ständig Interviews und mache Fernsehen für die neue Geburt und ich werde ständig getriggert und ich werde ständig mit diesen Gefühlen konfrontiert. Ne? Und ständig sagt dann der Reporter zu mir, are you okay? Ist alles gut? Können wir weitermachen? Ich sage, ja, und nimm das bitte auf und zeig das. Und schön, dass wir jetzt auch darüber sprechen. Es ist so wichtig zu erkennen, es zuzulassen. Und wenn du es zulässt, bestimmt es dich nicht mehr.
Das hast du sehr weise gesagt. Und ich denke, es kennen
Bin ja auch
sehr,
weiß.
ja, das, ich denke, es gibt eine Menge Menschen, die wissen, wie es ist, immer nur runterzuschlucken. Und das ist halt der Punkt. Was passiert mit Runterschlucken? Man verdrängt. Wenn man verdrängt, betäubt man, weil man möchte das, was man verdrängt, daran nicht denken. Und deswegen finde ich das so wichtig, deine Message, die du gerade auch gebracht hast. Und vor allem auch so schön, dass du gerade du bist und nicht und ja, dich nicht mehr schluckst, sondern aufgehört, das zu schlucken, sondern einfach auch das rauszulassen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den sich auch viele, viele
Aber wir
Menschen.
dürfen keine, ja, du darfst keine Angst vor deinen Gefühlen haben. Gefühle sind wie Kinder, ne? Die kommen und sagen, die zuppeln so lange, ja? Kinder zuppeln so lange, Mama, 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 bis du sagst, ja, was ist los? Und dann hört man und dann sagen, so weiß ich nicht, ist die Welt rund, kriege ich ein Eis.
So sieht's aus. Und vor allem das
Ja.
Wort zulassen ist ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Punkt. Und das ist sozusagen auch eine Frage, die ich an dich stellen möchte. Wann kam dieser Punkt in deinem Leben und wie kam es dazu, dass du, ich sage jetzt mal, für dich gesagt hast, okay, ich gehe jetzt wirklich mit mir, ich gehe in mich und wo ich jahrelang vorher, ich sag jetzt mal, dahin gelebt habe, in Anführungsstrichen, ohne gewisse Dinge in mir zu verarbeiten. Was ist dann passiert? Was war dieser Breakpoint für dich zu sagen, okay, ich höre jetzt auf, ich arbeite auf, ich lasse raus. Was ist da passiert und wie kam es dazu?
Ich glaube, ja, also wie gesagt, dieser 11. Juni ist so ein Punkt in meinem Leben gewesen. 11. Juni 99. Ich versuche das gerade in meinem Kopf so zu formulieren, dass es verständlich wird und dass es nicht nur an diesen Momenten liegt. Ich glaube, es hat damit was zu tun, dass wir alle nochmal, das habe ich gerade schon mal gesagt, wir wissen alle ganz genau, wann wir uns betuppen, wie man im Ruhrpott sagt, ja, oder belügen oder uns, ne, ja, ich muss ja 30, eigentlich müsste ich 10 Kilo abnehmen, aber ich trinke so gern Cola. Eigentlich müsste ich heute zum Sport, aber ich habe nicht die richtige Klamotte. So,
Wir sind
haben alle,
Profis im
wir haben alle
Selbstbelügen.
unsere Mechanismen. Und irgendwann kommst du an einen Punkt mit dir selbst, wenn du aufmerksam bist, wo du dich fragst, okay, entweder, also ich wusste am 11. Juni, wenn ich so weitermache, bin ich irgendwann ziemlich schnell tot. Ich wusste das und ich sage, ich muss es jetzt und heute fange ich an, ehrlich zu sein. Und es gab Rückschläge, ich war danach auch mal pleite. Ja, also mein Leben ist ja nicht nur klack, 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 ja, Model, Make-up, Fotograf und Star und Glamour und hast du nicht gesehen. Ich habe genug Rückschläge in meinem Leben erlebt. Jeden Tag erlebe ich heute noch. Ist für mich ein Rückschlag, wenn Thalia Buchhandlung, die größte deutsche Buchhandlung, sagt, sie sind mein Buch nicht in die Läden, weil es nicht profitabel ist. Das ist so eine Ohrfeige, nicht nur für mich, sondern für das, wofür ich mich einsetze, weil ich denke, ja, wie sollen Menschen denn darauf aufmerksam werden? Es geht ja nicht darum, dass ich Geld verdienen will oder verdienste eh nicht mit Büchern als Quatsch. Es geht ja um diese Aufklärung, um diese Arbeit geht es. Und wenn du dann sowas hörst, dann denke ich so, ja, Kinder, mein Verleger sagt, nimm es nicht persönlich, ne, das ist rechnerische Geschichte. Natürlich ist es persönlich und natürlich muss ich das in der Öffentlichkeit sagen. Ich muss so etwas sagen, damit die Leute wissen, wie unser System funktioniert und wie man untergebuttert wird mit diesem Thema generell.
Weil das Thema sehr prikant ist und sehr eigen ist. Das heißt sozusagen, dieser Tag.
Weil es ein Tabuthema ist und indem du, ich bin gestern in eine Buchhandlung gegangen, im Ruhrpark in Bochum, ich glaube, es war die Meiersche, und habe gesagt, guten Tag, also nicht, ich bin Michael Reh und ich habe Buch geschrieben, sondern ich habe gesagt, ja, guten Tag, wo stehen denn bei Ihnen Ratgeber? Und dann sagt sie ja, war die Frau, die da arbeitet, sagt, ja, was denn für Ratgeber? Ich sage, ja, so Lebenshilfe oder sexueller Missbrauch. Und dann sagt sie, gibt's nicht. Haben wir nicht. Da wollte ich schon sagen, bitte schön, hier ist einer, können Sie da hinstellen. Ja, wie soll denn Aufklärung funktionieren, einerseits, und wie soll denn Menschen geholfen werden? Guck mal, vor 30 Jahren, ja, 1991, als ich mit der ganzen Sache richtig anfing und in Therapie ging, meine Mutter starb, alles kam hoch bei mir, das war ein traumatisches Erlebnis, um deine Frage von vorhin zu beantworten. Da gab es in New York ein Magazin, das hieß Lears, das war so ein Frauenmagazin, so ein bisschen so intellektuell gedönst, ja. Und da war ein Cover und da stand drauf, da waren Strichmännchen drauf und da stand drauf in Krakelschrift Abuse, Missbrauch. Und das waren 10 Seiten über sexuellen Missbrauch. Und das hat mir so geholfen, dass ich dachte, ich bin nicht allein, es passiert anderen, Frauen missbrauchen, Männer missbrauchen, hier ist eine Anlaufstelle. Das hat mir immens viel geholfen. Und ich denke, ich habe jetzt dieses Buch geschrieben und ich möchte gerne diesen Moment anderen geben, dass ich sage, du bist nicht allein. Du musst dich nicht umbringen. Du musst keine Drogen nehmen. Du musst dich nicht selbst missbrauchen. Du kommst daraus. Ich kriege ständig E-Mails von Frauen, Männern, die 60 und plus sind, die sagen, ich habe aufgegeben. Ich kann den Schmerz nicht ertragen. Ich rede heute zum ersten Mal drüber. Vorgestern hat mich eine 72-jährige Frau angesprochen und hat gesagt, ich bin missbraucht worden. Du bist der Erste, dem ich das erzähle. Es ist überall da. Und wenn du dann von außen, gestoppt wirst von der Industrie, weil du nicht profitabel bist, oder Riverboat sagt, ich bin nicht gesichtsbekannt, deswegen laden sie mich nicht ein, oder der Kölner Treff sagt, du warst vor 3 Jahren hier, du musst jetzt nicht nochmal wiederkommen. Ja, und ich sage das ganz bewusst und ganz öffentlich, dann stimmt das System dann nicht, ne? Weil es geht um Aufklärung und das verstehen die Leute nicht. Und es geht um Hilfe. Und das ist das Wichtige.
Das ist das Wichtige, gerade vor allem Hilfe, weil du auch damals das erste Mal richtig nach Hilfe gefragt hast. Ja, und
Ja,
das ja
ja,
auch, und dann hast du
ja.
ja auch, und das fand ich so interessant und so wichtig, und das ist ja auch ein Learning für die Leute. Dann hast du auch angefangen, das erste Mal so richtig selbst zu reflektieren, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Was du gerade geschildert hast, ob es Riverboat ist oder jetzt auch Thalia oder was auch immer, ne? Weißt du, natürlich kann ich das verstehen. Ich bin auch ein sehr ehrgeiziger Mensch. Wenn ich ein Ziel im Kopf habe und was erreichen möchte oder schaffen möchte, ein
Ja.
Prozess, dann bin ich auch sehr, sehr, sehr mit dem Herzen dabei. Man merkt, es ist für dich ein absolutes Herzensthema. Es hat jetzt nichts mit
Ja.
Kommerz zu tun, sondern es ist für dich ein Herzensthema. Aber lieber Michael, eine Sache darfst du nie vergessen. Guck mal, wenn dein Buch bei Thalia steht, als Beispiel. Natürlich, es würde eine gewisse Anzahl von Leuten mehr erreichen. Aber überlege doch einfach mal, und das ist ja auch immer wichtig im Learning, überleg doch mal, dass du jetzt schon eine Menge Menschen erreichst, dass du jetzt schon eine Menge Zuschriften von Menschen bekommst. Und überlege doch mal, was dadurch schon ins Rollen gekommen ist.
Und das wunderbar. Ne? Du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Ich erwähne das auch nur, um zu erklären, wie tabuisiert dieses Thema ist. Und wenn jemand sagt, das ist nicht profitabel, dann ist das meiner Meinung nach Quatsch.
Es ist eine Ausrede. Natürlich ist es eine Ausrede. Guck mal, ich habe das ja selbst erlebt. Ich habe jetzt damals bei mir auch den Carsten Stahl im Podcast gehabt, ne? Das Thema Mobbing und Pipapo.
Carsten Stahl ist
bei uns in Deutschland bekannt für Mobbing, Thema Mobbing. Der ist da jemand, der wirklich.
Doch, so. Ich weiß. Der kommt aus dem Ruhrpott oder was, ne?
Berlin.
Aber auf jeden Fall. Aber sehr dafür ein.
Sehr outspoken. Und das Interessante ist, als ich mich dann mit Leuten über Geschichten erzählt habe, Thema, es gab so eine Bibel für Kinderschänder, richtig? Also, ohne jetzt. So.
Ja,
Und da haben mir Leute erzählt, ey, ganz ehrlich, Fabian, es ist so grausam, ich möchte davon gar nichts hören. Das macht mir Angst, weil wir dürfen eine Sache immer nicht vergessen. Und es gibt gewisse Themen, die verkaufen sich in der Presse wunderbar. Ne? Wenn dann irgendwelche Sachen passieren. Ne? Ob Presse ist ja auch, sind ja auch irgendwelche Gespräche wie bei diesem Riverboat und wie sie alle heißen. Ja? Mhm. Es gibt natürlich gewisse Themen, die sind so schockierend, dass viele, viele Menschen darüber nicht sprechen möchten. Warum? Weil in dem Augenblick, oder nichts hören möchten, weil in dem Augenblick, wenn sie gewisse Dinge hören, sie sich selbst in gewisse Menschen hineinversetzen, sie sich selbst überlegen, was würde passieren, wenn das meinen Kindern passieren würde. Was alles? Und ich meine, Thema Missbrauch von Kindern, mein Lieber, das geht ja, ist ja fast täglich, was wir in den Zeitungen lesen können.
Und du siehst nur die Spitze des Eisbergs.
So ist Sachen es.
Dazu. Du siehst die Spitze des Eisbergs, du weißt gar nicht, was im Darknet alles gerade los ist, das kommt noch dazu. Und du sagst, die Leute wollen nichts davon hören. Das ist aber auch ein ganz...
Verdrängen,
ein ganz wichtiger Punkt. Zum Beispiel, ich habe es ja selber erlebt, dass, also in meiner Familie sind 6 Männer missbraucht worden über ein Jahrhundert, angefangen von meinem Onkel, Vater, Cousins, Schwager, 6 Männer. Wir existieren nicht als offizielle Fälle. Ich bin der Erste, der es irgendwie öffentlich macht. Wie viele Menschen betrifft das? Wie viele Menschen möchten nichts damit zu tun haben? Auch aus dem Grund, weil du musst begreifen, weiß ich nicht, wenn jetzt jemand zu dir kommt, den du schon länger kennst und sagst, ich bin missbraucht worden, dass du denkst, oh Mann, scheiße, ich habe das nicht gemerkt, oh fuck, ne, ich habe auch nicht reagiert, oh, schlechtes Gewissen, ja, genau wie mein Vater, der gesagt hat, du denkst du das aus, das ist alles Quatsch, meine Schwester, die heute sagt, du machst es aus Rache an deinem Vater, ja, das sind alles Verdrängungsmechanismen, weil man sich selber in Frage stellen muss, wenn man damit in Berührung kommt. Wie habe ich denn darauf reagiert? Habe ich überhaupt darauf reagiert? Das kommt auch in diesen Fällen noch dazu. Also es sind so viele Komponenten und nochmal, ich will weder jetzt hier auf Thalia rumreiten, noch auf Riverboat, noch auf weiße Geier. Ich weiß ja, wie das System funktioniert. Also ich bin 35 Jahre in diesem Zirkus.
Ja, ja.
Ich weiß, wie das funktioniert. Ja? Aber ich sage, ich möchte es trotzdem sagen und benennen und nicht davor zurückschrecken, es nicht zu benennen. Weil diese ganzen kleinen Schritte und Mechanismen, natürlich hast du recht, ich habe viel erreicht, aber diese kleinen anderen Sachen, die da, die verhindern Aufklärung. Die verhindern, dass Menschen, die Hilfe brauchen und Schiss haben, weil du hast, wenn du sexualisierte Gewalt erlebt hast, hast du ein Trauma erlebt und bist traumatisiert. Und wenn du dann die Hilfe nicht bekommst, ja, oder nicht siehst, du weißt, was ich meine.
Ich weiß hundertprozentig.
Gut.
Und jetzt lass uns doch das Ganze mit einem schönen Ende beenden. Lass uns das Ganze mit einem schönen Ende beenden. Auch nicht schlecht. Schönes doppeltes Wortspiel. Das Geile ist ja, mein Lieber, und das Schöne ist, du hast, oder seit gestern ist dein Buch draußen. Dein neuestes Buch. Die neuen Gebote. Michael, jetzt war ja Thalia das Ganze nicht veröffentlicht. Wo können denn die Zuhörer?
Gute
wo
Frage.
Können die Zuhörer dein Buch?
Naja, die bekommen? Können natürlich in die Thalia-Buchhandlung gehen oder zur Meierschen oder in jede Buchhandlung in Deutschland und sagen: Ich hätte gern das Buch Die neuen Gebote von Michael Reh aus dem Charles Verlag.
Ja.
Jetzt haben wir auch alles genannt. Und dann kann jede Buchhandlung das bestellen und es ist in 2 Tagen da. Oder du kannst sagen, Michael Reh, wie das Reh im Wald, ist ja relativ einfach zu behalten. Wenn du meinen Namen bei Google eingibst, kommt als erstes in Deutschland, das habe ich auch heute Morgen erst gesehen, meine Autorenwebsite, die heißt michaelreh-autor.de. Ja, und da gehst du drauf und da gibt es einen Knopf, den kann man drücken und dann kommst du automatisch auf meinen Verlag und du hast einen Tag später das Buch oder du gehst auf amazon.de, da kriegst du das Buch auch. Also du kriegst es schon überall, aber du musst es eben, ne, du musst es eben bestellen und wissen, dass es das gibt. Und das ist das. Es wäre schön, wenn es in Buchhandlungen sichtbar wäre für Menschen, denen es passiert ist und die traumatisiert sind und sich nicht trauen.
Und deswegen haben wir heute einen wichtigen Schritt gemacht, dass wir darüber gesprochen haben.
Und ich bin sehr
dankbar,
dass wir dieses Gespräch führen und ich hoffe, ich habe dich nicht zugequatscht.
Michael, du hast mich überhaupt nicht zugequatscht. Die Zuhörer fanden es mit Sicherheit großartig. Deswegen lass mich bei dir bedanken. Für deine offene Art, für deine sehr ehrliche Art, dass du auch den Mut hast, Emotionen zuzulassen, dass du auch den Mut hast, diese Emotionen auch offiziell zu zeigen und dass du so bist, wie du bist, hat mir eine Menge Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
Ja, ich habe zu danken und jederzeit gerne. Und nochmal, wenn jemand Interesse an diesen Geschichten hat, meine E-Mail ist öffentlich, ich bin auf Facebook und auf Instagram. Ich versuche viel zu helfen und auch viel zu beantworten. Ich kriege sehr viele E-Mails, ich versuche die zu beantworten. Aber viele Antworten auf dieses Thema, wie ich damit umgehen kann, habe ich jetzt in diesem Buch zusammengefasst. Ne?
Die neuen Gebote. Liebe Zuhörer, auch möchte mich bei Ihnen bedanken für ihre Geduld, dass Sie dabei geblieben sind und bin mir sicher, dass Sie eine Menge Dinge für sich mitnehmen konnten. Insofern vielen Dank, bleiben Sie gesund und haben Sie einen wunderschönen Tag.
Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.